mehr Aufklärung und mehr Repräsentation.
Tiere in Zirkus fand ich schon immer furchtbar, schon als Kind.
In dem Fall ist der Hund aber in unseren Armen gestorben.
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich heiße Jenny.
Und ich bin Perdita. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Tierschutz und Tierrechte. Und zwar ist uns das schon in einigen Folgen schon mal begegnet, nämlich in der Veganismus-Folge, der Folge 49. Oder wir haben uns ganz früh schon mit dem Thema Klimawandel in Folge 11 oder auch mit dem Thema Biodiversität in Folge 14 beschäftigt. Aber jetzt aktuell sollte ein neues Tierschutzgesetz verabschiedet werden, aber mit dem Ampel aus kam es nicht dazu, das wirklich zu verabschieden. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir uns diesmal ganz besonders dem Thema Tierschutz und Tierrechte widmen. Jenny, vielleicht kannst du mal uns ein paar Zahlen und Fakten liefern, wie es insgesamt weltweit mit dem Tierleid aussieht.
Ja, das sind ganz schön große Zahlen. Wenn wir uns weltweit umschauen, werden jährlich 83,58 Milliarden Tiere geschlachtet. Das sind dann pro Tag im Schnitt 229 Millionen Tiere und auf die Stunde circa 9,5 Millionen geschlachtete Tiere. Und das heißt auf die Sekunde circa 2650 Tiere, also mit einem Augenblinzeln, sind so viele Tiere dann einmal weg. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen wir sind, 8 Milliarden Menschen auf der Welt, dann würde das in diesem Rhythmus, in dem Tiere abgeschlachtet werden, bei uns 37 Tage dauern, uns auszurotten, wenn man das mal vergleicht. Genau, und weltweit ist da ein ordentlicher Anstieg zu beobachten. Im Jahr 2001 hatten wir noch 14,8 Milliarden gehaltene Hühner, 2021 25,9 Milliarden, das ist ein Anstieg von 79%. Und auch im Bestand von Rindern, Schafen, Enten, Ziegen und Schweinen wuchs das in diesem Zeitraum sehr stark.
Weltweit sind das natürlich schon mal krasse Zahlen, aber auch für Deutschland sind die furchtbar. Also derzeit werden ungefähr 750 Millionen Tiere für Ernährungszwecke genutzt, ne? Und die auch jährlich geschlachtet werden. Das macht ungefähr 2 Millionen Tiere am Tag. Und da sind es natürlich vor allem die Legehühner und die Masthühner, Puten, Schweine, Kühe und Rinder. Aber auch natürlich Gänse, Ziegen, Enten, Schafe, Kaninchen und Wachteln werden geschlachtet. Und was man einfach auch noch mal krass in den Blick nehmen muss, männliche Legehennen, die werden ja einfach geschreddert und weggeworfen. Also dass Tiere einfach auch wie so ein Wegwerfprodukt benutzt werden. Da stellt sich schon die Frage, welchen moralischen Status geben wir eigentlich Tieren? Und wie dürfen wir als Menschen mit Tieren umgehen? Und das ist jetzt einfach ein Thema von Tierethik. Also Ethik ist eigentlich, was ist unsere Vorstellung, wie etwas moralisch gut zu sein hat. Jenny, und dann erkläre uns jetzt einfach mal, was sind Tierrechte und vielleicht auch den Unterschied zum Tierschutz.
Ja, also bei Tierrechten geht es wirklich darum zu schauen, welche Rechte und welche Bedürfnisse erkennen wir Tieren an, also dass Tiere Freiheit und Schutz genießen dürfen und dass Tiere eben, also andere Tiere als wir, eigenständige Lebewesen sind mit Empfindungsvermögen und eben deshalb das Recht haben, frei zu leben und nicht Ausbeutung, Missbrauch und unnötiges Leid zu erfahren. Also das ist die Ausgangsstellung von Tierrechten, ja, also eine Unversehrtheit und Freiheit, so wie wir die uns auch zusprechen im Grundgesetz. Ja, die Frage der Tierrechte ist eben, inwiefern das mit den Menschenrechten vergleichbar ist und wieso das überhaupt verglichen werden muss. Und der Tierschutz, der hat einen anderen Ansatz. Also der Tierschutz hinterfragt nicht zwangsläufig generell die Tierhaltung und die Freiheit der Tiere, aber auf jeden Fall, inwiefern das Leid der Tiere durch uns minimiert werden kann. Also, dass das Wohlergehen gefördert wird und dass Tiere schon ihre Rechte erhalten, aber trotzdem eben, wenn sie durch Menschen genutzt werden, möglichst viel Schutz erhalten. Also das sind eben diese zwei verschiedenen Strömungen.
Ja, wie begründet man eigentlich, dass es sowas wie ein Tierrecht gibt oder nicht gibt? Also sozusagen, von was wird denn das abhängig gemacht?
Also es gibt ja diesen Gedanken, das ist also auch die Grundlage eben von der Tierethik und Tierrechten. Wieso finden wir, dass wir die einzige Spezies sind, denen Rechte wie Freiheit, Unversehrtheit, Würde zustehen? Und kann man da auch im Gedankenspiel mal überlegen, ja, okay, den Hundewelpen, den finde ich süß, der darf an meiner Seite sein die ganze Zeit. Das Hühnchen, das darf getötet werden und auf meinen Teller kommen. Die Kuh, die darf enthäutet werden und als Leder für meine Schuhe da liegen. Und wieso unterscheiden wir da so? Wir sind ja auch nur Tiere, Säugetiere. Und das ist eben diese Richtung des Speziismus. Also das heißt, wieso unterscheiden wir zwischen verschiedenen Spezien und diskriminieren andere Spezien, weil sie eben keine Menschen sind, weil sie sich auch uns gegenüber nicht äußern können.
Also das heißt, Tierethik beschäftigt sich einfach mit der Frage, was für eine moralische Beziehung besteht zwischen Menschen und Tieren und welche Verantwortung hat der Mensch gegenüber Tieren? Und wie gehen wir mit Tieren im Bereich der Landwirtschaft, aber auch in der Forschung oder auch in der Unterhaltung, nehmen wir jetzt mal Zirkus, wie gehen wir da vor? Und da gibt's einfach so 5 grundsätzlich sich unterscheidende Positionen. Also die erste Position geht davon aus, ja, auf Tiere müssen wir eigentlich gar nicht Acht geben. Tiere haben an sich keinen Wert. Das heißt, Menschen sind den Tieren überlegen und dienen den Menschen als Ressource für ihre Bedürfnisse. Das heißt, wir können mit Tieren machen, was wir wollen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Dann gibt es die Position des Tierschutzes. Tiere sind zwar weniger zu berücksichtigen und haben weniger Wert als Menschen, aber es ist moralisch nicht okay, wenn das Wohl der Tiere unnötig beeinträchtigt wird. Also, dass man unnötig Tieren Leid zufügt. Und dann gibt es einfach die Position von Tierrechten. Also das sagt, Tiere haben Rechte und die haben einen vergleichbaren Wert wie Menschen. Das heißt, ihnen stehen auch unverletzliche Rechte auf Leben, Unversehrtheit zu und ihnen darf auch durch den Mensch nicht Leid zugefügt werden. Und dann gibt's noch die wirklich dann auf der anderen Seite stehenden äußeren Positionen. Tiere haben das totale Recht auf Freiheit. Das heißt, das ist eine Position, wo jegliche Tierhaltung verwerflich eingeordnet wird und dass man mit Tieren die überhaupt nicht nutzen kann, ne, und dass man sie nicht halten kann, sondern dass die völlig frei sind. Das ist jetzt natürlich eine sehr krasse Forderung zu sagen, hey, wir sind alle moralisch verpflichtet, vegan zu leben. Was wäre denn eigentlich so eine Konsequenz, wenn man jetzt zum Beispiel die letzte Position, jegliche Tierhaltung ist verwerflich und dass die Tiere Recht auf Freiheit haben? Was würde das dann, sag ich mal, zum Beispiel für die Politik bedeuten?
Also auf Grundlage der Tierethik würde das heißen, dass Tiere juristische Rechte erhalten müssten. Also so wie die Menschenrechten im Grundgesetz verankert sind, eben auch Tierrechte. Und die Tierindustrie müsste demnach enden. Und es bestünde auch für alle Menschen die moralische Pflicht, sich vegan zu ernähren.
Also das ist, glaube ich, so in der Konsequenz sehr schwierig, da eine breite Mehrheit zu finden. Aber dass man was für Tierwohl und Tierrechte machen muss, finde ich, ergibt sich auch noch aus ganz anderen Argumenten. Und vielleicht ist das auch manchmal so ein bisschen überzeugender, dass Leuten klar wird, dass man sich mehr um das Tierwohl und auch um mehr Tierrechte kümmern muss. Eins, wo meine Position eigentlich klarer ist, ist Tiere in Zirkus, fand ich schon immer furchtbar, schon als Kind. Trainierte, dressierte Tiere, die dann in so kleinen Käfigen gehalten werden, auch egal wie die Leute sie lieben. Also das will ich gar nicht absprechen, aber finde ich sehr kritisch. Ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis habe ich zu Zoos. Leben ja auch Tiere auf engstem Raum und werden ausgestellt, dass wir die sehen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass sehr viel in Zoos auch gemacht werden, um Arten zu erhalten und dass manche Arten vielleicht auch schon ausgestorben wären, wenn die nicht in Zoos sozusagen erhalten worden wären. Wie ist denn da deine Position?
Also einerseits, ja, stimmt es, dass man die Möglichkeit hat, in diesem kontrollierten Rahmen Tiere zu erhalten. Andererseits ist es ein sehr kontrollierter Rahmen und entspricht halt nicht im geringsten den Bedingungen, die die Tiere eben in freier Wildraum hätten. Das heißt, das Verhalten, was man dann auch beobachtet von den Tieren, ist in der Regel dann nicht das Verhalten, was die Tiere in der freien Wildraum annehmen würden, sondern das Verhalten, das halt domestiziert, also halt erworben ist eben durch den Umgang mit Menschen. Deshalb ist eben die Frage, für wen erhalten wir die gerade? Es ist wirklich Aufklärungsarbeit und wenn Menschen das sehen, wollen sie sich dann mehr einsetzen dafür, dass es eben nicht erst so weit kommt, dass wir Tierarten so erhalten müssen, sondern dass wir davor schon ihren natürlichen Lebensraum dafür sorgen, dass sie dort weiterhin leben können. Das ist halt so der Zwiespalt, den man dazwischen sehen kann.
Ja, aber es wird ja auch, nehmen wir mal einen Regenwald, wo ja eine riesen Biodiversität ist und unfassbar viele Tiere und der Lebensraum wird ja gerade systematisch auch zerstört. Ja, und die Tiere können da dann oft auch gar nicht mehr überleben. Wie wichtig Biodiversität ist, das haben wir ja, glaube ich, schon auch in der einen Folge gut erläutert. Na, und was macht man, wenn der Lebensraum zerstört ist? Wie erhalten wir diese Vielfalt an Tieren und wie setzen wir sie in Freiheit aus und in welche Freiheit setzen wir sie aus? Also das ist schon, glaube ich, ein schwieriges Thema, wo es für mich leichter wird, sozusagen da Urteil zu fällen, sind so Sachen, wo Tierwohl und Kultur irgendwie da so ein Clash sind. Dann nehme ich mal diese spanischen Stierkämpfe oder auch Rodeos. Da finde ich es leichter zu sagen, auf sowas könnte man verzichten. Was sagst du?
Ja, das sehe ich ziemlich ähnlich. Es gibt ja genug Möglichkeiten, sich darüber auch einfach Dokumentationen anzusehen, falls einen das interessiert. Zu sagen, okay, wir üben das nicht mehr aus, aber es war lange Zeit unserer Kultur. Mittlerweile wissen wir es besser. Also ich sehe auch keinen Sinn darin, das noch so fortzuführen.
Und dann haben wir aber auch natürlich sowas wie Reitsport. Und wir hatten ja in der Olympia-Folge, hatten wir ja so die Challenge, schaut euch mal Sachen an, die ihr euch überhaupt nicht anschauen würdet. Also, und das habe ich gemacht und da dieses Dressurreiten habe ich mir angeschaut, wo Pferde auf eine Art und Weise gehen müssen, das definitiv nicht so in der Natur vorkommt. Und dann gab es ja auch diesen Skandal mit dieser Weltmeisterin, die dann auch ihr Tier so geschlagen hat. Boah, das finde ich auch sehr grenzwertig.
Zu dem Thema gehört natürlich auch das Zuchtverhalten von den Tieren. Zum einen unser Umgang mit den Tieren, die wir in Anführungszeichen lieben oder die wir uns halten, so in der Heimtierhaltung, aber eben auch dann die Zucht von denen, also sowohl in der Pferdezucht als auch vor allem in der Hundezucht sieht man das häufig, dass bestimmte Rassen eben so gezüchtet werden, dass sie uns vom Aussehen her gut gefallen oder ein paar Eigenschaften haben, die uns taugen, aber dadurch viele andere gesundheitsschädliche Eigenschaften mit auftreten. Wenn man sich zum Beispiel französische Bulldoggen anschaut, die haben diese bisschen plattgedrückte Nase und so einen kleinen Stummelschwanz, der Schwanz, der wird ihnen abgedrückt, wie bei Ferkeln auch und die Nase wurde auch so gezüchtet und dadurch haben die ganz oft Atemwegserkrankungen, Alter eben auch niedrigere Sauerstoffkonzentrationen im Blut und versterben dann eher häufiger daran, dass sie einen Herzinfarkt haben, aber vor allem an diesen gestauten Nasen. Und wenn man sich anschaut, woher die Rasse eigentlich mal kam, dann sah das gar nicht so aus und wurde halt von Menschen so hochgezüchtet. Und das gibt es bei einigen Heim- und Haustieren.
Ja, und insgesamt auch die Zucht, das ist ja ein Riesen-Business, ne? Da werden ja so süße Hundewelpen von einer bestimmten Sorte teilweise unter dramatischen Bedingungen in einer Masse gezüchtet und dann für teuer Geld verkauft. Natürlich gibt es auch Zuchtbetriebe, die da sehr viel, sag ich mal, mehr am Tierwohl dran sind, aber da ist auch ganz, ganz viel Missbrauch, ne, und illegaler Tierhandel, der dann auch dazu kommt, ne, wo Tiere unter wirklich horrormäßig Bedingungen transportiert werden, ne? Und dann natürlich auch in der Landwirtschaft, wenn man sieht, wie da, ne, weil das Schlachten irgendwie in einem anderen Land billiger ist, werden dann die Tiere eng zusammengepresst von A nach B gefahren, um dann in so einen Schlachterbetrieb reinzukommen. Ja, also es ist wirklich sehr schwer. Also ich kann da auch aus eigener Erfahrung reden. Also ich habe ja gedacht, ich würde Landwirtschaft studieren wollen und habe direkt nach der Schule in einem Betrieb 3-monatiges Praktikum gemacht. Und Schweine wurden da auch gehalten und die wurden auf so engen Raum gehalten. Also das war für mich auch der Horror, da den Stall sauber zu machen. Und weil ich einmal laut geworden bin, weil ich so in Panik war, sind da wirklich 2 auch an Herzinfarkt gestorben. Also das war wirklich furchtbar. Ja, also und auch das alles, was der Bauer angebaut hat, war dann letztendlich auch nur für Tierfutter. Das ist etwas, wo wir uns auch Gedanken machen müssen, was eigentlich diese Tierhaltung, die wir haben und unser Fleischkonsum auch für Auswirkungen auf unsere Welt haben. Also dass Tierrechte und Tierwohl auch etwas damit zu tun haben, wie es bei uns in der Umwelt aussieht.
Das kann man ganz stark beobachten, wenn man sich mal anguckt, wie viel der Nutzfläche für was genutzt wird. 77% der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird für die Tierhaltung genutzt und damit ist eben nicht nur die Tierhaltung im Sinne von da weiden irgendwelche Tiere oder da sind Ställe, sondern auch eben die Nutzfläche für das Tierfutter gemeint. Das heißt, dann bleiben nur noch 23% übrig der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche für Obst, Gemüse und andere Sachen, die wir sonst so konsumieren könnten. Und das Spannende ist im Gegensatz dazu, die globale Kalorienzufuhr besteht eigentlich aus 82% pflanzlichen Lebensmitteln und nur aus 18% Fleisch und Milch oder Tiererzeugnissen. Das heißt, man sieht auf jeden Fall, dass es sehr unausgewogene Proportionen sind. Und das Blöde ist eben auch, dass wie Acker- und Weideflächen genutzt werden, oft die Böden so zurücklässt, dass sie nicht mehr weiter nutzbar sind und auch werden dadurch Lebensräume für andere Tiere, die da eigentlich leben, zerstört und auch Lebensräume für uns, also vor allem auch durch Dünger und Pestizide, werden die Böden belastet, die Luft belastet, im Endeffekt dann auch das Wasser belastet.
Also ganz berühmtes Beispiel ist ja auch so diese Mastrinder und wie die ernährt werden. Die werden ganz häufig auch mit Soja ernährt aus Brasilien und dafür wird halt immer mehr der Regenwald abgeholzt und diese gigantischen Monokulturen. Monokultur ist halt auch immer sehr anfällig und deswegen werden die halt auch so mit Pestiziden behandelt und das hat natürlich auch Folgen zu uns, weil die Pestizide gehen auch ins Grundwasser. Das hat natürlich auch Auswirkungen so insgesamt auf den Klimawandel.
Ja, das ist spannend, weil die weltweite Nutztierhaltung ist verantwortlich für 20% der Treibhausemissionen. Das ist ein großer Wert. Könnten wir das ausschalten, dann wäre das mit der 1,5-Grad-Regelung alles gar kein Problem mehr. Es ist halt nicht nur die Ausscheidungen, also zum einen eben die Ausscheidungen der Nutztiere selber, also vor allem das Methan bei der Ausscheidung der Rinder, aber dann eben vor allem auch der Waldverlust, also die Rodungen für Fläche, die dann genutzt werden soll zum Anbau von Futtermittel oder als Ackerfläche und vor allem eben auch der Folgeeffekt davon, also Wald wird gerodet. Das heißt, weniger Wald, der auch CO2 aufnehmen kann und Sauerstoff produzieren kann.
Es hat natürlich auch was mit Wasser zu tun. Also wenn ihr euch an unsere Folge über Wasser erinnern könnt, muss man auch sagen, dass Tierhaltung einen unglaublich hohen Wasserverbrauch hat. Also wir haben uns das mal angeschaut. Wie viel Wasser brauche ich, um 1 Kilo folgender Produkte herzustellen? Also um 1 Kilo Rundfleisch zu produzieren, brauchst du 15,4 Liter Wasser. Nüsse ist auch krass, das hat mich auch erschreckt. Da brauchst du 9 Liter. Ziegenfleisch brauchst du 8,7 Liter. Schweine brauchst du knapp 6 Liter. Hühnchen brauchst du 4,3. Aber für Getreide brauchst du dann 1,6 Liter, für Milch 1 Liter, für Obst auch weniger als 1 Liter und für Gemüse, um Gemüse anzubauen, brauchst du 300 Milliliter. Das sieht man also einfach auch, wie wasserintensiv das ist. Und in der Zeit, wo Wasser ein immer rareres Gut wird, ist das natürlich auch noch mal ein wichtiger Faktor. Und man muss einfach sagen, durch das Nitrat, also die Gülle, die dann ausgefahren wird, wird einfach auch unser Wasser, unser Grundwasser auch sehr stark verschmutzt. Und natürlich dieses viele Stickstoff und Phosphor, was produziert wird, das fördert auch das Absterben in den Meeren. Grundsätzlich muss man sagen, das ist einfach auch vom Klima, von unserer Wasserversorgung her eigentlich auch ein großes Drama. Und es ist auch Gesundheitsfaktor, also ein hoher Fleischkonsum wird oft auch verbunden mit Herzerkrankungen. Was ich auch krass fand, eine Zahl, 73% der weltweit genutzten Antibiotika gehen für die Massentierhaltung drauf. Also dass Tiere überhaupt das durchstehen, so massenhaft gepresst da zusammenzuleben und dann geschlachtet zu werden. Da sind 73% unserer Antibiotika gehen rein. Also das heißt, wenn du da auch das Fleisch isst, die gehen ja auch dann bei dir in den Körper. Und also auch beim Hühnerfleisch hat man mittlerweile multiresistente Keime entdeckt. Also auch die Pestizide, die wir da indirekt zu uns nehmen, die gefährden natürlich auch unsere Gesundheit. Man merkt, also es ist eigentlich nicht nur schrecklich für die Tiere, sondern das hat ja auch wirklich direkte Auswirkungen auf unsere Umwelt und auf uns. Und jetzt ist die Frage, was könnten Antworten sein? Also jetzt zum Beispiel auf politischer Ebene.
Ja, das ist eine gute Frage, weil anscheinend braucht es ja wirklich mehr Aufklärung und mehr Repräsentation für diese Themen und auch für die Rechte der Tiere. Wäre natürlich fantastisch, wenn eben PolitikerInnen die Positionen mehr nutzen in ihren Ämtern oder es vielleicht auch mehr ein Ministerium zum Beispiel für Tierschutz gäbe oder für Tierrechte. Und mehr NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, unterstützt würden für ihre Arbeit zur Aufklärung und auch zum Erhalt von Tierschutz oder auch eben Tierrechten. Gefragt sind auch Tierschutzbeauftragte, also dass es Menschen gibt, die eben in Betrieben nach dem Tierschutz Ausschau halten, die generell sich über die Zahlen informieren und aufklären und eben wirklich hauptamtlich für den Tierschutz arbeiten.
Also es braucht dazu einfach auch politischen Willen, etwas umzugestalten. Deswegen ist die Reform des Tierschutzgesetzes nicht durchgekommen und mit der neuen Bundesregierung, die dann entsteht, ist auch nicht so sicher. Das ist jetzt offen, aber natürlich können wir auch persönlich was machen, um Tierrechte und Tierwohl zu beachten. Das heißt, wie halten wir unsere Haustiere? Wie gestalten wir deren Leben? Wie gehen wir insgesamt mit Tieren um? Und natürlich auch, wie ernähren wir uns? Das ist ja auch eine Folge, die wir auch schon mal behandelt haben. Also, dass wir wirklich auch gucken, dass wir mehr Bioprodukte essen, dass wir saisonal und regional uns ernähren und vielleicht auch wirklich mehr auf Fleisch verzichten, wenn wir schon nicht völlig auf Fleisch verzichten wollen. Also, dass wir da vielleicht einfach reduziert essen, wie es früher eigentlich auch ganz normal war. Also, sagen wir mal 50er Jahre und davor, war es ja eigentlich auch üblich, dass es nur am Wochenende mal Fleisch gab. Also, dass man da sich einfach reduziert. Und natürlich kannst du dich auch direkt für Tierschutz und Tierrechte engagieren. Jenny, bei wem kann man sich zum Beispiel engagieren?
Ja, es gibt einige Tierschutzorganisationen international und auch hier in Deutschland, die man unterstützen kann, die auch Infomaterialien haben, vielfältige und auch Veranstaltungen und Ortsgruppen haben. Da gehört es ganz vorne dran. Auf jeden Fall PETA Deutschland, die größte Tierschutzorganisation. Die kann man durch Spenden, Erbschaften, Geschenkkarten unterstützen und generell sich da auch viele Infos einholen. Da gibt es auch was ganz Tolles, was ich benutze. Eine ganz schöne Darstellung, wie du alle deine Nährstoffe auch mit veganer Ernährung reinbringst und so ein paar Fact-Checks auch über Ernährung und generell Umgang, auch über Zoos, also ganz viele Artikel. WWF kennen vielleicht auch einige von euch. Da ist der Fokus auf zum Beispiel bedrohte Tierarten, Wilderei, Klimaschutz. Aber generell haben die auch ein großes Spektrum an Themen, zu denen sie arbeiten. Die kann man auch durch Spenden unterstützen, Patenschaften, Testamente oder auch Mitarbeit bei der Stiftung.
Ja, und dann gibt's zum Beispiel auch noch die Organisation Profi. Die setzt sich für eine artgerechtere Tierhaltung der Nutztiere ein und was jetzt auch Betriebe machen können, um auch mehr Tierwohl zu beachten. Also gibt's einfach eine Organisation, die sagt, okay, es gibt Nutztierhaltung, aber wir versuchen, das Leid zu minimieren. Also dass dann sozusagen die Akzeptanz ist, okay, Tiere werden genutzt, aber wir müssen deren Leid nicht unnötig einfach schlimmer machen. Genau. Ja, und auf der Basis haben wir euch jetzt auch mal ein paar Challenges ausgedacht. Challenge.
Ihr könnt mal euch umschauen in eurem Umfeld, vielleicht auch bei euch zu Hause, falls ihr Haustiere habt. Was sind das so für Tiere und generell, wie viele Tiere seht ihr so? Also vielleicht habt ihr bei mir schon im Hintergrund gehört, ich habe viele Vögel hier bei mir im Garten. Da kann ich auf jeden Fall einige täglich zählen, aber auch Mäuse, Maulwürfe, Marder, Dachse. Wir haben echt, es ist viel los am Himmel, am Boden, Insekten natürlich auch nicht zu vergessen, Spinnen. Da kann man schon mal ein bisschen aufmerksam sein und sich umschauen. Der Frühling beginnt, die Bienen kommen raus, die Schmetterlinge kommen raus. Wie viel seht ihr da eigentlich täglich?
Ja, oder auch jetzt, vielleicht hat der ein oder andere das mal zwischendrin gehört. Man hört hier auch ab und zu mal ein Bellen bei mir. Ja, das sind die Hunde vom Nachbarn, die in einem sehr engen Zwinger gehalten werden und das natürlich alles andere als toll finden. Ja, wo sehe ich denn vielleicht, wo Tiere nicht toll gehalten werden und kann ich da vielleicht auch mal jemanden drauf ansprechen und versuchen, was zu tun? Zur Not auch wirklich den Tierschutz auch anzurufen, wenn ich merke, dass Tiere unnötig gequält werden. Das wäre jetzt dann auch unsere zweite Challenge, was ihr machen könnt. Ihr könnt auch bei euch das Tierarmheim vor Ort unterstützen. Also sei es, dass ihr da mitarbeitet oder was weiß ich, dass ihr mal mit den Hunden spazieren geht, aber auch einfach vielleicht auch denen helft, die unterstützt, für die vielleicht auch einfach Geld für Futter und Ernährung und eine bessere Haltung euch da stark für macht.
Und unsere dritte Challenge wäre, dass ihr euch nochmal mit dem Thema auseinandersetzt. Gibt tolle Filme dazu. Empfehlen können wir euch Seaspiracy. Der ist schon ein paar Jahre her, immer noch sehr aktuell. Gut gemacht, sehr anschaulich. Ich habe auch gerade erst in meiner Arte-Mediathek eine Neuaufnahme von Tierleid auf Fließband gesehen. Die ist auch gut gemacht. Das kann man sich schon mal anschauen und nochmal bildlich, nicht nur bei uns durchs Hören, sondern auch nochmal bildlich sich vor Augen führen, was eigentlich weltweit passiert, dass man gar nicht so immer auf dem Schirm hat.
Es freut mich, dass ich neben Jenny auch noch eine zweite ehemalige Bundesfreiwillige habe als Gästin. Nämlich heute ist Sabrina Kanski bei uns Gast. Sie hat nach dem Bundesfreiwilligendienst bei uns in München Tiermedizin studiert. Und in ihrem Studium musste sie zum Beispiel auch Pflichtpraktika beim Veterinärsamt oder in einem Schlachthof machen. Nach dem Studium arbeitete sie als praktische Tierärztin im Bereich der inneren Medizin der Kleintiere an der LMU in München. Und dabei hat sie nebenbei auch noch ihre Promotion gemacht. Und jetzt nach ihrer Promotion arbeitet sie seit 2024 in der Produktentwicklung bei einem Futtermittelhersteller für Hunde- und Katzenfutter. Sabrina, es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Es freut mich wahrscheinlich noch einen Ticken mehr und fühle mich sehr geehrt, bei euch sein zu dürfen.
Wunderbar. So, dann kommen wir mal zu unserer Überraschungsfrage, nämlich, was war dein erstes Haustier? Wie hieß es und wie lange hattest du es?
Also ich bin tatsächlich mit einem Hund groß geworden. Der kam zu uns, da war ich noch ein Baby. Es war ein Mischlingshund und der hieß Sam. Und der ist, glaube ich, gestorben, da war ich 13. Da mussten wir den einschläfern aufgrund von einem Tumor. Und ja, eigentlich ist man wie mit einem Geschwisterkind groß geworden und hat gemeinsam so die Entwicklungsphasen durchgemacht. Ich glaube, das hat mich schon ganz, ganz stark geprägt.
Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Vielleicht knüpft ihr auch daran an. Wir wollen dich fragen, was hat dich dazu motiviert, Tierärztin zu werden?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also ich glaube, ich bin eine von denjenigen, die schon immer Tierärztin werden wollten. Es gibt ja immer ganz viele Leute, die sagen, hey, schon immer habe ich gewusst, ich werde Tierärztin. Und so war das bei mir eigentlich auch. Also angefangen mit dem Hund, mit dem ich groß geworden bin, kam dann später ein Pferd noch dazu. Also ich habe, mir ist auch letztens aufgefallen, ich habe noch nie ohne Tier gelebt tatsächlich. Hatte immer super viel Tierkontakt, aber auch viel naturwissenschaftliches Interesse. Also alles Richtung Biologie, Chemie fand ich immer super spannend. Und auch dann irgendwann die natürliches Interesse für die Medizin. Für mich war ehrlicherweise der NC immer so ein Knackpunkt. Also man muss ja relativ gute Noten haben. Mittlerweile ist, glaube ich, das System ein bisschen anders, dass man auch über einen Medizinertest reinkommen kann. Aber bei mir damals war das noch recht streng am NC und so bin ich da so, ja, mit etwas Glück reingeflopst, obwohl meine Noten gar nicht so schlecht waren. Und dann ging es auch schon los mit dem Studium.
Ja, und jetzt so Jahre später, wie fühlst du dich, was bewegt dich so an deinem Beruf, aber auch allgemein an deinem Engagement?
Genau, es steht ja alles so ein bisschen unter dem Thema Tierwohl, Tierrechte. Und ich habe mir vorher mal Gedanken gemacht und für mich sind es zwei Punkte, wo ich einfach im Alltag immer wieder merke, dass berührt mich ganz stark und da rede ich auch eigentlich am meisten mit Freunden, Familie, aber auch mit Fremden drüber tatsächlich. Und das ist zum einen eigentlich unser Konsumverhalten, gerade was tierische Produkte angeht. Es ist ja angefangen bei der Tierzucht, dass ich mir schon mal überlege, in welchem Rahmen möchte ich Tiere züchten? Wie werden die Tiere gehalten? Wenn wir gerade mal auf Deutschland gucken, haben wir ja ganz verschiedene Haltungsformen, die man im Rahmen des Studiums alle kennenlernt, genauer betrachtet und dann eben auch, wie Perdita gesagt hat, in Praktika selber besucht und mit bewertet. Die Haltungen sind teilweise sehr, sehr, sehr gut bis sehr, sehr schlecht. Also da sieht man wirklich alles. Nach der Haltung, wie wir auch schon angesprochen haben, kommt ja auch irgendwann die Schlachtung des Tieres, gehört mit zu dem Prozess. Das muss man ganz klar sagen. Am Ende will man ein Produkt haben, was konsumiert werden kann. Und dieses ganze Entstehen des fertigen Produkts, das macht mir schon Kopfzerbrechen. Ne? Also wie halten wir unsere Tiere? Wie gehen wir aber auch mit dem Endprodukt um, im Rahmen auch von Verschwendung. Das ist was für mich immer schwer zu sehen ist, wenn Leute auch tierische Produkte wegschmeißen. Ich denke, das ist ein Lebewesen, da hat man wirklich einiges investiert. Aber auch Landwirte, also an denen geht ja auch gerade Massentierhaltung nicht vorbei. Und viele Landwirte wollen ja wirklich auch nur das Beste für ihre Tiere. Das ist für mich der eine Teil, diese ganzen Nutztiere, Rinder, Schweine, Geflügel. Und was mich auf der anderen Seite bewegt, sind unsere Haustiere. Und da ist das Motto für mich Qualzucht. Im Prinzip ist es bei einer Qualzucht so, der Mensch guckt bei einer speziellen Rasse, was findet er da ansprechend oder vielleicht besonders niedlich, was sind besondere Farben, die herausstechen, also irgendwas, was für uns Menschen besonders ästhetisch ist, irgendwas, was wir haben wollen. Und dann wird tatsächlich in der Zucht immer dieses Merkmal herausgenommen. Also die Tiere, die dieses Merkmal tragen, werden miteinander verpaart und so wird es quasi immer extremer. Und irgendwo, wo Extremen sind, ist es ehrlicherweise auch immer nicht gut. Und ja, das Ergebnis ist, dass wir teilweise Rassen haben, wo man einfach, wenn man schon in der Suchmaschine die Rasse eingibt, kann man gucken, okay, mit den und den und den Krankheiten werde ich wahrscheinlich konfrontiert. Die und die Leiden wird das Tier haben. Zum Beispiel sind da Atemprobleme ganz, ganz stark bei kurzschnäuzigen Rassen. Wir haben angeborene Herzprobleme, Taub- und Blindheit. Und das war für mich in der Klinik ehrlicherweise auch sehr schwer zu ertragen, dass einfach ein Großteil von Tieren gar nicht aufgrund von einfach, sag ich mal, Pech im Leben, Erkrankungen oder Unfällen kommt, sondern weil wir Menschen entschieden haben, so muss das jetzt sein. Und obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist, immer weiter züchten. Und das ist wirklich was mich umtreibt in dem Rahmen.
Boah, klingt auch wirklich ein bisschen gruselig.
Ja, ich finde, wir haben da auch einfach einen starken Hang zum Eingreifen in die Natur. Also ich glaube, für den Menschen ist so, so viel möglich. Und alles, was für uns möglich ist, machen wir auch. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es da gesetzliche Regelungen gibt und natürlich auch Aufklärung, ne? Dass man Lust hat, darüber zu reden. Weswegen ich auch toll finde, dass ihr das im Podcast thematisiert. Für viele Menschen ist es auch sehr emotional, darüber zu reden, ne? Gerade wenn man vielleicht selber so ein Tier hat und es gar nicht wusste und dann im Laufe des Tierlebens mit diesen Krankheiten oder Problemen des Tieres konfrontiert wird. Deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das auch kommuniziert.
Ja, da hast du uns jetzt ja schon ein bisschen vorweggenommen, nämlich unsere Frage, was machst du, um jetzt wirklich Tierrechte, aber auch Tierwohl voranzubringen? Eins, was du gesagt hast, ist einfach Aufklärung. Und so wie ich jetzt gerade gehört habe, dass du einfach auch ganz viel in deinem Bekanntenkreis tust. Was glaubst du, was ist noch wichtig oder was machst du?
Ich versuche immer so ein Ticken bei mir selber anzufangen. Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, vegetarisch, teilweise vegan zu leben. Auch bei anderen Konsumgütern, wie zum Beispiel Klamotten, Lederprodukten, allen möglichen drauf zu achten, inwiefern ich mein Leben gestalte. Aber das ist nur meine Entscheidung. Also es ist ja eigentlich wieder ein Extrem zu sagen, ich nehme gar keine tierischen Produkte zu mir. Ich denke halt, dass das Ungleichgewicht in der Gesellschaft aktuell noch relativ groß ist. Also wenn einfach jeder einen Ticken reduzieren würde, dann wird das auch reichen. Da müsste wahrscheinlich niemand verzichten. Aber ich persönlich komme sehr gut ohne tierische Produkte, klar, muss man sagen. Für mich ist es aber ganz wichtig, wirklich anschauliche Geschichten aus dem Alltag zu erzählen. Also es muss nicht per se immer ein trauriges Thema sein, sondern also man kann ja auch wirklich ganz viele tolle Geschichten erzählen von Positivbeispielen. Also es gibt so viele tolle Betriebe, es gibt so viele tolle Ställe, Initiativen, quasi wo sich Leute ums Tierwohl kümmern, diese auch bekannt zu machen. Aber ich muss schon sagen, was ich merke, gerade wenn wir so ums Thema Aufklärung reden, ehrlicherweise den Leuten von den eigenen Erfahrungen zu berichten, habe ich das Gefühl, ist immer das Stärkste, was man machen kann. Dass man wirklich sagt, hey, so und so lief das ab, ganz neutral. Ich meine, andere machen Praktika vielleicht im Architekturbüro oder irgendwo anders, erzählen ja auch von ihrem Alltag. Und dass man da einfach ganz neutral den Alltag erzählt, ist ehrlicherweise schon so schockierend für viele, dass es für mich eigentlich das Wichtigste ist, zu kommunizieren und auch eigentlich den eigenen Konsum zu überdenken, aber sich auch selber verzeihen, wenn man es nicht 100% durchführt.
Vielleicht kannst du uns ja mal kurz mitnehmen in so eine Positiv- und Negativgeschichte, die du erlebt hast, jetzt zum Beispiel während deiner Pflichtpraktika.
Ich war ganz viel im Kreis Oberbayern, Niederbayern unterwegs mit zum Beispiel Rindertierärzten. Und gerade wenn man bei uns schaut, ich meine, München ist ja Stadtgebiet, aber nur wenn man 20 Minuten rausfährt, es gibt wirklich ganz, ganz tolle Ställe. Und es gibt Bioställe, es gibt aber auch konventionelle Ställe, die man besuchen darf. Also ich würde jeden ermutigen, hey, mach doch mal einen Wochenendtrip und besucht einfach mal einen Hof, natürlich mit Voranmeldungen, mit Leuten, die das wollen. Aber ich kenne ganz, ganz, ganz viele Landwirte und Landwirtinnen, die da Lust drauf haben, Leute rumzuführen, wo man einmal die Tiere kennenlernen kann, vielleicht auch für Milchprodukte. Tatsächlich auch im Schlachthof war ich in Passau im Praktikum. Dort wurde auch angeboten, dass man nach Führungen anfragen kann. Na, also das ist schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich würde einfach sagen, dieses Interesse, dass es einfach aus aus der Bevölkerung kommt. Das ist für mich eine sehr große Positivgeschichte, die ich gelernt habe. Also was mich sehr geprägt hat, da spreche ich jetzt wirklich so aus meiner Erinnerung, sind wirklich diese kurzschnäuzigen Rassen. Das sind zum Beispiel auch Möpse. Das sind ganz, ganz nette Tiere. Die haben meistens einen ganz, ganz tollen Charakter, sind super süß, sind sehr, sehr auf den Menschen bezogen. Aber zum Beispiel im Frühling hatte ich einen Fall, da war es knapp über 20 Grad, also noch nicht heiß. Und ein junges Pärchen hat mit dem Hund im Garten gespielt. Und der Hund hat sich so in dieses Spiel ja reingestresst, sage ich mal. Also der war so aufgehypt, dass der sich so schwer getan hat mit der Atmung. Dem ist dann alles zugeschwollen, sage ich mal, im Nasen-Mund-Bereich. Und dann kriegen die ganz schlecht Luft. Und wenn die so schlecht Luft kriegen, dann überhitzen die ganz schnell. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass in so Tierkliniken es gar nicht selten vorkommt, dass auch junge Tiere deutlich überhitzt ankommen. Die muss man dann quasi in ein künstliches Koma legen und versuchen, dass man die wieder runterkriegt von der Körpertemperatur. Und in dem Fall ist der Hund dabei in unseren Armen gestorben. Und das war für mich furchtbar. Und es gab auch wirklich Nächte, wo Hunde wegen Erkrankungen bei uns in der Klinik geblieben sind und einfach aus dem Stress dieser nicht vorhandenen Möglichkeit, gut zu atmen, musst du die permanent kühlen, du musst die permanent sedieren teilweise, du musst immer Leute daneben sitzen zu haben, die Vitalparameter überprüfen, um sicherzugehen, dass es den Tieren gut geht. Und man sieht auch, wenn man sich die Anatomie anschaut, von so einer kurzschnäuzigen Rasse, dass die ganze Nase fehlt, ne? Also dieser ganze Bereich nach vorne vom Hundekopf, wo die gut Luft kriegen und wo natürlich auch wichtige Organe, Sinnesorgane noch der Nase stattfinden. Es wurde alles zurückgezüchtet, dass man einfach ganz große Augenhöhlen hat, ne? Dass man so ein bisschen dieses Kindchenschema bedient. Und es ist auch so mit den großen Augen, dass teilweise schon bei kleinen Unfällen oder bei Spielen mit Hunden die Augen nach vorne verlagert werden können. Also es ist wirklich, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist mir einfach sehr, sehr negativ aufgefallen.
Dann sag uns doch jetzt mal, was möchtest du den Leuten da draußen so ins Hirn tackern, was jetzt so Tierwohl, Tierrechte angeht?
Also ich möchte Mut machen, sich zu informieren. Ich kenne tatsächlich doch ganz viele Leute, die sagen, sie haben Angst davor, sich zu informieren. Ich glaube, jeder weiß eigentlich, wie es so läuft in der Tierzucht. Jeder weiß, wo Fleisch herkommt, dass das auch mal gelebt hat. Aber seid mutig, informiert euch, schaut Dokus. Es müssen gar keine extremen Tierdokus sein. Es gibt auch immer ganz neutrale Dokus, wie quasi früher Sendung mit der Maus. gibt's Fachdokus, wo man mal mitgenommen wird. Eben, man kann Schlachthöfe anfragen, wenn die zum Beispiel mal nicht schlachten, dass man durchguckt, dass man sich Gerätschaften anschaut, dass man Sachen erklärt bekommt, auch im Sinne der Fleischhygiene dazu lernt. Ich würde einfach gern dieses Interesse fördern. Und auch, dass man sich ganz neutral austauschen kann, ohne Wertung so weit wie möglich. Aber es ist für manche Leute einfach sehr, sehr wichtig, tierische Produkte zu konsumieren. Und das ist nicht per se falsch, aber ich würde mir doch wünschen, dass die Leute Lust haben, vielleicht sich mal einen Hof anzugucken, in Interaktion mit Tieren zu gehen. Das wäre mir eigentlich das Wichtigste.
Boah, vielen, vielen Dank, Sabrina, für das tolle Gespräch. Und ich freue mich jetzt auch, dass du deine Promotion in der Hand hast. Jetzt ist eine Frau Doktor.
Genau.
Superschön. Vielen, vielen Dank für das Interview. Freut mich sehr. So, und da wären wir jetzt auch noch dabei. Was will ich euch ins Hirn tackern? Also für mich ist eigentlich ganz wichtig, durch unseren Konsum bestimmen wir auch, in welchen Bedingungen Tiere aufwachsen. Wenn ich glaube, dass ein Kilo Fleisch für 6 Euro so hergestellt worden ist, dass Tiere nicht leiden wollen, dann lüge ich mir was in die Tasche. Also, dass ich vielleicht einfach auch mal anfange, durch das, wie ich konsumiere, wie ich esse, vielleicht auch dafür zu sorgen, dass Tiere weniger leiden müssen.
Ja, ich würde gerne ans Hirn tackern, wirklich mal nachzudenken über diese moralische Perspektive. Stellt euch mal vor, der Spieß wäre andersrum. Die anderen wären die Menschen und ihr seid das Nutztier und werdet gegen euren Willen so und so behandelt und so gehalten, nur um am Ende für Dumpingpreise irgendwo zu landen oder gar weggeschmissen zu werden. Also wie viel Fleisch auch und Tiermitte jährlich im Müll landen, da mal drüber nachzudenken und vielleicht auch mal zu überlegen, den Unterschied zwischen meinem Hund und dem Stück Fleisch, was ich auf dem Teller habe, einfach vielleicht ein bisschen achtsamer zu werden im moralischen Umgang mit dem Thema.
Jo, und damit sind wir auch schon am Schluss von unserer Folge. In unserer nächsten Folge wird es um das Thema Einsamkeit gehen. Es ist eine Runde, ist dann unsere 60. Folge, Leute. Wahnsinn, Wahnsinn. Die
Juhu!
Zeit rennt, wie die Zeit rennt.
Ja, und wie immer findet ihr in unseren Shownotes alle unsere benutzten Quellen und auch die Challenges und weitere Infos findet ihr auch auf der Webseite unseres Podcasts auf www.futter-fürs-hirn.de, fürs mit UE. Und wir sind auch auf Social Media und per E-Mail zu erreichen. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback zum Podcast schicken, Fragen, aber auch gerne, wie die Challenges fandet.
Ja, genau. Und dass ihr uns einfach auch mal erzählt, was ihr da praktisch mal umsetzt und eure Erfahrungen teilt. Das wäre super cool.
Ja, und dann bleibt uns, glaube ich, nichts weiter zu sagen als Tschüss
Und bleibt wach.